Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
In Weimar, die nun jetzt in ein solches Projekt gemündet ist und sozusagen auf die ganze Welt verteilt werden kann. Und Akteure an diesem Projekt, an dieser Neuerscheinung, sind hier mit anwesend und ich darf Ihnen jetzt erstmal vorstellen, Frau Lise Klahn. Frau Lise Klahn lebt in Weimar, sie ist Pianistin und sie betreut diese Reihe Klingendes Schloss. Ich darf Ihnen vorstellen, Herrn Gerd-Dieter Ulferts. Er kommt von der Stiftung Weimar Klassik und betreut dort die Kunstsammlungen und dazu gehören natürlich auch die Instrumente, die wir auf dieser CD hören können. Und ich darf Ihnen vorstellen, Klaus-Jürgen Kamprad, den Verleger, der sich schon seit vielen Jahren für solche Projekte, wo man in die Zeit eintaucht, mit der Musik dieser Zeit, dem Wort dieser Zeit, einen sehr guten Namen gemacht hat. Der Untertitel dieser CD ist Liedkunst der Goethezeit und das wird uns natürlich dann beschäftigen. Ich denke erstmal, wir tauchen erstmal virtuell ins Stadtschloss Weimar ein und bitten Herrn Ulferts, uns mal sozusagen durch das Schloss zu führen und uns die Räume zu nennen oder zu beschreiben, die für die Musikgeschichte wichtig waren und die jetzt auch für diese Aufnahmen besonders geeignet waren.
Die Räume, in denen die Instrumente stehen und gespielt werden, das ist vor allen Dingen die Belletage, das erste Obergeschoss des Weimarer Residenzschlosses. Das sind die Appartements, die in der Goethezeit neu eingerichtet worden sind. Das Weimarer Stadtschloss ist ja 1774 Opfer eines Brandes geworden und in den 1790er Jahren hat man dann begonnen, unter der Leitung von Goethe, der Leiter der Schlossbaukommission war, dieses Schloss wieder neu einzurichten. Und schon Herzogin Anna Amalia hat sich wirklich sehr intensiv für die Musik interessiert, aber mit Maria Pawlowna, der Zarentochter Maria Pawlowna, die den Weimarer Thronfolger 1804 heiratete, kam nochmal richtig Schwung in die Sache, könnte man sagen. Sie selber war eine begeisterte Pianistin, brachte aus Russland schon Instrumente mit und es kam im Lauf der Jahrzehnte, die in Weimar war, zahlreiche Instrumente hinzu. Dazu gehört unter anderem ein Instrument, das wir sicherlich auch gleich hören werden, der Erarflügel, der fester Bestandteil des Gesellschaftszimmers der Maria Pawlowna war, also in ihrem privaten Appartement. Und uns ist es eben gelungen, dieses Instrument durch ein Restaurierungsprojekt wiederzugewinnen und heute wieder spielbar zu machen. Aber vielleicht schließe ich erstmal an dieser Stelle.
Ja, wir werden zu den Instrumenten noch ganz gezielt kommen. Ich möchte erstmal Frau Lise Klahn fragen. Es ist folgendes, also auf der CD sind Lieder von Franz Schubert, die Gesänge des Hafners, also Goethe, und der Schwanengesang, also Ludwig Reichstab und Heinrich Heine. Und dann sind aber auch noch Goethe-Vertonungen von Karl Friedrich Zelter, Karl Eberwein und dann nochmal von Karl Friedrich Zelter. Sagen Sie, wie ist es zu dieser Auswahl gekommen und wie viel Weimar steckt in diesem Projekt drin, musikalisch?
Das Projekt ist natürlich Ergebnis von den zurückliegenden Konzertsaisons und ich hatte ganz stark bei Antritt, als ich diese Reihe übernahm, den Wunsch, wir sollten das erklingen lassen, was Goethe verpasst hat. Es ist ja bekannt, dass Schubert bzw. Schuberts Freunde zweimal Kompositionen nach Weimar geschickt haben und Goethe hat sie nicht wahrgenommen. Goethe war wunderbar mit Zelter beschäftigt und mit anderen Komponisten, mit Eberwein. Also das war eine Idee und der Wunsch, wir machen auf dieser Platte das, auf der CD das, was Goethe versäumt hat, was absolut in diesen Saal, in diesen wunderbaren kulturgeschichtlichen Zusammenhang gehört. Und dann sagte mit Recht der Verleger, aber wir können doch nicht nur das machen, was Goethe versäumt hat, wir müssen doch auch das machen, was er geliebt hat. Und da war ein für mich schon vor der vorliegender wunderbarer, eine kleine Forschung verbunden. Was gibt es an Liedern von Goethe zum westöstlichen Divan, die in Weimar komponiert worden sind? Und da stößt man dann auf seinen Freund und auch Hauskapellmeister, nicht nur Hofkapellmeister, sondern Hauskapellmeister für Goethe, Karl Eberwein. Und dann darf Zelter natürlich auch nicht fehlen, der Freund, der Goethes Musikgeschmack ganz stark mitbestimmt, mitbefördert hat.
Noch eine Nachfrage zu Schubert. Also wir wissen ja, dass er sehr enttäuscht war, dass er von Goethe nicht wahrgenommen wurde. Sind Sie in der Beschäftigung mit diesem Projekt auf neue Details gekommen, dass da doch etwas mehr gewesen ist?
Also ich habe mit wirklich wunderbaren Musikwissenschaftlern das immer wieder besprochen, mit Gülke, dem großen Schubert-Forscher, mit Hinrichsen, und ich fand besonders schön, dass der Zürcher wirklich große Schubert-Forscher Hinrichsen sagt, Goethe hat einfach Pech gehabt. Er hätte eine Sternenfreundschaft werden können und er hat es nicht wahrgenommen. Also weitere Details ist vielleicht noch, dass ich gelernt habe, dass später dann Schubert-Kompositionen schon bei Goethe im Haus gespielt wurden, aber da war Schubert schon Schubert-Kompositionen, aber da war Schubert schon verstorben. Also eine Begegnung kam nicht zustande.
Zwei Sänger erleben wir mit Ihnen zusammen auf dieser CD. Thomas Stimmel, Bass, ich nenne ihn mal zuerst, weil er auch den etwas größeren Anteil auf der CD hat. Und Katharina Mayer, Sopran. Können Sie etwas, wie sind Sie zueinander gekommen? Was können Sie zu den beiden sagen?
Thomas Stimmel lernte ich kennen, weil er eine Uraufführung machte von Kompositionen, die mein Mann komponiert hat. Und da lernte ich ihn kennen und fand ihn einen wunderbaren jungen Sänger. Und inzwischen verbindet uns sehr viel. Wir haben sogar schon in Addis Abeba Konzerte gegeben. Also weit weg in Afrika. Und wir machen sehr viel zusammen. Er lebt in München. Und er macht vieles Operlied. Und besonders engagiert er sich auch für Kompositionen afroamerikanischer Komponisten. Also sein Vater ist Schwarzer und das liegt ihm sehr am Herzen. Also wir sind nicht nur im Museum, wir machen auch Zeitgenössisches zusammen.
Und da sollten wir ihn vielleicht gleich mal hören mit einem Beispiel. Was schlagen Sie vor?
Ich würde sagen, der Atlas von Franz Schubert nach einem Text von Rellstab. Und da hören Sie, was in diesem alten Flügel, erbaut in Weimar vor 200 Jahren, für Kraft steckt. Ich hoffe, trotz des Murmelns hier können wir das hören.
Etwas abrupt, aber wir kennen das Lied ja. Frau Kahn, noch kurz auch ein paar Sätze zu Katharina Mayer, die Sopranistin.
Katharina Mayer lebt in Weimar und das ist natürlich sehr schön, wenn man nicht immer zum Proben durch die Republik reisen muss. Wir haben sehr viel zusammen gemacht für das Festival Melos Logos, nämlich aus dem westöstlichen Divan Vertonungen, und das Ergebnis ist nun auch hier auf der Platte zum Teil. Katharina Mayer ist junge Sängerin, aus einem Anfängervertrag dann engagiert ans Deutsche Nationaltheater im lyrischen Fach.
Und da kommen wir jetzt zu den Instrumenten. Und da würde ich zunächst mal Klaus-Jürgen Kamprad befragen, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat. Also wir haben drei verschiedene Instrumente, historische Flügel auf der Aufnahme. Und die Frage ist nun, wieso wird welcher Flügel zur welchen Musik genommen?
Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal etwas zurechtrücken. Die Auswahl der Flügel für die Musik hat ausschließlich Frau Kahn vorgenommen. Also das ist ihr sozusagen ihr Verdienst. Und ich würde Sie auch bitten, dass Sie vielleicht dann noch dazu mal etwas erzählt, weil diese tiefgründigen Gedanken, die sie dazu hat, die will ich jetzt ihr erstens nicht wegnehmen und zweitens mich dann dadurch auch nicht mit fremden Federn schmücken. Aber das Besondere, und jetzt auf die Instrumente zurückzukommen, das Besondere ist natürlich, dass wir aus dem beginnenden 19. Jahrhundert authentische Instrumente dort in Weimar haben, die uns unmittelbar sozusagen überkommen sind und im Musikgebrauch waren. Das sind also wirklich Dinge, mit denen man im Schloss musiziert hat und die uns heute noch erhalten sind. Und ich will diese Frage etwas ausweiten in der Beantwortung und möchte Ihnen erzählen, meine Damen und Herren, wir haben dieses große Glück in Weimar im Schloss, dass diese Instrumente wirklich in ihrem originalen Zustand genutzt werden dürfen und dass sie klingen, deswegen auch klingendes Schloss. Und da muss ich Herrn Dr. Ulferts auch wirklich stark danken, dass man im Haus auch die Aufgeschlossenheit hat, dass wir mit diesen Instrumenten umgehen dürfen, also nicht nur Aufnahmen machen dürfen, sondern dass, wozu wir dann auch kommen, auch Filmaufnahmen machen konnten und ähnliche Dinge. Und eigentlich ist das ja in einem Museum eher ungewünscht. Und hier in Weimar hatten wir so eine wirklich offene Atmosphäre, dass wir wunderbar produzieren konnten.
Ich frage doch mal Dr. Ulferts jetzt noch mal nach. Sie sind Kunsthistoriker und haben ja auch dann mit Restaurierungen sehr viel zu tun. Ist es nicht ein Konflikt? Ein Flügel, also ist eigentlich nur wertvoll, wenn er klingt, wenn man ihn erleben kann. Andererseits muss er geschont werden, geschützt werden. Wie geht man mit solch einem Konflikt um?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Und vielleicht darf ich ein bisschen weiter ausholen. Insofern hat dieses Projekt fast eine Vorlaufzeit von 10 Jahren. Wir waren eben ab 2008 in der Lage, auch mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes, zahlreiche Instrumente aus unserer Sammlung zu restaurieren. Und im Vorfeld hat es dazu auch wissenschaftliche Tagungen gegeben, nämlich die sich dann mit der Frage beschäftigt haben, wie geht man bei dieser Restaurierung vor? Welche Instrumente werden wirklich dann so restauriert, dass sie am Ende auch spielfähig sind? Welche werden sozusagen nur konserviert und als technisches Denkmal konserviert, um der Nachwelt zu erhalten zu bleiben? Wir haben beispielsweise auch in einem Fall, da ging es um den Borsello, also der Flügel, der von Franz Liszt in Weimar gespielt wurde, entschieden, diesen Flügel nicht zu restaurieren, sondern eine Kopie herstellen zu lassen, um sie dann also sozusagen vollgültig in den Veranstaltungsbetrieb, auch in die Bildungsarbeit des Museums mit einbeziehen zu können. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Insofern stehen alle Instrumente auch nicht sozusagen im vollen Umfang zur Verfügung, sondern es stehen bestimmte Instrumente auf eine bestimmte Art und Weise für die Veranstaltung zur Verfügung, aber eben auch für diese Einspielung. Und wir arbeiten dann immer eng auch mit Restauratoren zusammen, die auf Musikinstrumente spezialisiert sind und die sozusagen auch daneben stehen, könnte man sagen, wenn die Einspielungen gemacht werden. Die Instrumente sind ja dann doch auch sehr empfindsam und man muss sozusagen dann auch während der Aufnahmen ebenfalls auch nachregulieren, muss nachstimmen, aber muss auch schauen, geht es den Instrumenten gut. Darauf achten wir sehr, aber wir versuchen eben einen Mittelweg zu finden. Das war von Anfang an der Ansatz, weil wir dieses Schlossmuseum auch nicht als, ich will mal sagen, normales Museum begreifen und auch nicht als normales Schloss. Es ist eben das Weimarer Schloss, in dem eine Fürstenfamilie gelebt hat, aber es ist sozusagen der Resonanzraum, auch im übertragenen Sinne, der Weimarer Klassik. Nicht? Da sind Leute wie Goethe aus und eingegangen und Franz Liszt und viele andere haben dort musiziert. Und das wollen wir sozusagen auch in unserer alltäglichen Vermittlungsarbeit erfahrbar machen. Und dazu gehört eben auch die Erfahrung dieser klanglichen Möglichkeiten und der Klangkultur dieser Zeit. Das ist eine Erweiterung, sagen wir mal, dieses Weimarer Spektrums, dass, wenn man an Weimar denkt, denkt man ja immer zunächst an die Literatur, dann vielleicht an die bildende Kunst, aber jetzt auch noch viel, viel stärker an die Musik. Also wir stehen jetzt auf drei Säulen, könnte man sagen, wobei die Säule Musik immer mehr auch an Gewicht gewinnt. Und ich hoffe einfach, dass, wenn wir mit der Sanierung des Stadtschlosses, die jetzt richtig intensiv einsetzt, in ein paar Jahren fertig sind, dass dann diese Instrumente einen wunderbaren Platz dort wiederfinden werden, und dann wird es ein großartiges Ensemble geben.
Ja, und Frau Klahn verrät uns jetzt, welcher Flügel für welche Musik der richtige war.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auch an Dr. Oldfalls anschließen. Das ist wirklich enorm kostbar, dass Geschichte klingt. Nicht? Er hat es ja eben gesagt. Also Sie sind in dieser Stadt, Sie haben die alten Räume, Sie haben die alten Instrumente, und dann gehen Sie auch noch in die Häuser, in die Sammlungshäuser und finden die Noten, die dazu passen, oder die Briefe, die dazu passen. Sie finden den Brief, wo Schuberts Freund schreibt: Hören Sie sich das an, verehrter Meister Goethe. Der Brief liegt dort. Also, hier ist es jetzt so mit den Instrumenten, dass Sie bei dieser CD alle Instrumente aus der Zeit sind, von 1811 bis 1830 in etwa. Und wir haben den etwas mächtigen Flügel von einem Weimarer Bauer Hippe, von dem wir gar nicht so viel wissen. Der hat nach dem Vorbild der großen Mode, die fand zu dem Zeitpunkt in Wien statt, das waren sozusagen die Rolls-Royce oder die, ich weiß es nicht, Mercedes S-Klasse, wurde in Wien gebaut und ganz besonders von der Firma Streicher. Und so ein Flügel wurde nachgebaut in Weimar. Hippe, also wunderbarer Flügel, kennt kein Mensch, aber ein hervorragendes Instrument. Damit spielen wir Schubert. Der andere Flügel, den wir sicher gleich noch hören, ist dieser Streicher, auch ein Instrument, was wir genau datieren können, 1825. 1825 über Leipzig geliefert nach Weimar. Das muss man sich auch immer vorstellen, was für Risiken, dass diese Instrumente transportiert wurden und ankamen. Manchmal gingen Schiffe unter, wenn Instrumente zum Beispiel ins Baltikum oder nach St. Petersburg geschickt wurden. Also dieser Flügel kam an und wird heute gespielt, darf heute gespielt werden, nachdem Hummel und auch Eberwein ihn gespielt haben. Dazu hören wir gleich ein Stück.
Und gleich?
Ja, gut. Ja. Dann hören wir also jetzt eine Komposition von Karl Eberwein, dem jungen Kapellmeister in Weimar, der aber für Goethe auch seine Hausmusiken, Hausmusiken hießen sie, organisierte. Ein Lied nach Goethe, Westöstlicher Divan. Es geht um Hatem, die sagenhafte, liebende Gestalt mit Sopran und diesem Wiener Hammerflügel.
Sie strahlen, rührt sie.
Hartem von Karl Eberwein. Katharina Meyer hat gesungen und Lise Klein auf dem Streicherflügel aus Wien gespielt. Und da fehlt uns nur noch der dritte. Ja, bitte.
Da hat ja eben Herr Dr. Ulfers schon erwähnt, dass er in... Oder haben Sie das noch nicht gesagt, dass er aus Paris kommt? Doch, also, soll ich das schnell erzählen? Bei der Recherche, nein, das erzählen Sie schnell.
Ja, ich sagte ja gerade, dass dieser Erard-Flügel aus Paris Teil der Ausstattung des Gesellschaftszimmers der Maria Pavlovna war und auch heute wieder ist. Das war so ein bisschen verzwickt, weil wenn man nach diesen Dingen sucht, dann schaut man zum Beispiel in die Schatullrechnung, wo ist so ein Auftrag, der ergangen ist, bezahlt worden. Und da waren in Weimar keine Unterlagen zu finden. Aber bei der Vorbereitung des Projektes haben wir auch im Archiv von Erard recherchiert. Und da zeigte sich, dass eben der Bruder von Maria Pavlovna, also Zar Alexander I., direkt den Auftrag in Paris erteilt hat, 1811. Und dann wurde dieses Instrument über Erfurt, das er damals französisches Wirtschaftsgebiet sozusagen war, besetztes, nach Weimar geliefert worden. Also er hat sozusagen wenig Spuren in den Weimarer Archivalien hinterlassen, aber auf Umwegen sind wir ihm dann doch auf die Spur gekommen und dann waren wir eigentlich sicher, dass es eben genau das Instrument ist, von dem wir wussten, dass es in diesem Zimmer stand.
Und da sollten wir jetzt auch ein Beispiel hören. Oder Frau Klein, noch einen Satz dazu?
Ich würde gerne noch einen Satz ergänzen. Wir möchten Sie natürlich überzeugen, dass Sie auch einmal kommen nach Weimar. Das ist wirklich europäisch. Dieses Instrument gibt es noch dreimal, so viel ich weiß. Eins wurde gebaut für den schwedischen König. Ein weiteres wurde gebaut für den Sohn von Napoleon und steht in Amsterdam im Rijksmuseum und darf nur einmal im Jahr gespielt werden. Wir haben es in Weimar gut, wir dürfen öfter spielen. Und ein weiteres Instrument schickte in der Zeit die Firma Erard nach Wien zu Beethoven. Und Beethoven hat dort die Mechanik entdeckt, die englische, dass man mit dem Fuß das Pedal tritt und nicht mehr mit dem Knie. Und ab da, die Kenner unter Ihnen wissen das vielleicht, ab da in der Waldstein-Sonate wird das Pedal mit notiert bei Beethoven. Und da müssen Sie verstehen, für uns Musiker, da bekommen wir einfach einen Schauer. Ich steige sozusagen auf mein Fahrrad, fahre ins Schloss und spiele auf einem Instrument, von dem ein Schwesterinstrument bei Beethoven stand, was aber so viel umgebaut wurde, dass es gar nicht mehr so klingt. Aber dieses Instrument, da ist nichts dran gemacht, so viel ich weiß. Das klingt wie eine Glocke, die hat Goethe schon gehört, vor Hunderten von Jahren und vor 200 Jahren. Und die ist noch viel älter und wir hören jetzt einen Flügel, so wie Beethoven ihn auch gehört hat. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und alle meine Kollegen, die kommen, die wunderbaren Sänger und Instrumentalisten, empfinden das auch als etwas sehr Besonderes. Und wir sind wirklich der Klassikstiftung Weimar dankbar für dieses Feld der Erfahrung. Und jetzt hören Sie diesen den Flügel nochmal. Ne?
Mit welchem Lied?
Das einzige Duett, was wir finden konnten in der Bibliothek. Da sind ja dann die wunderbaren Musikwissenschaftler, die einem helfen beim Suchen. Also im Goethe-Schiller-Archiv war ein Duett von Zelter, ein ganz harmlosen kleinen Text für den heiligen Florian, den Brückenheiligen. Das singen nun unsere beiden jungen Sänger gemeinsam. Und es sind nur wenige Töne. Ich weiß nicht, ob der Raum es wiedergibt, aber wenige Töne hören Sie den schönen Flügel aus Paris.
Nicht mein Schwimmen auf dem Strome, Kinder singen auf der Brücke, Glockenglöckchen fliegt vom Dome sich dir an. Nicht ein Schwimmen, Sterne schwimmen,
Karl Friedrich Zelter, Sankt Nepomuks Vorabend, gesungen von Katharina Meyer, Sopran, Thomas Stümmel, Bass und Lise Klahn am Erra-Flügel. Und jetzt zum Abschluss noch an jeden eine kurze Frage. Sie sind ja sehr enthusiastisch hier gewesen mit der Vorstellung dieses Projekts. Was ist die Botschaft einer solchen CD? Was sind die Erwartungen? An wen wendet man sich damit? Vielleicht zuerst an den Verleger.
Ja, die Botschaft ist bei diesem Projekt natürlich, dass es wunderbare Instrumente sind und dass in diesen Instrumenten unheimlich viel Kultur und Kunstgeschichte ruht, die wir da zeigen wollen. Und darüber hinaus, was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, dass eine DVD dieses Projekt begleitet und man diese Instrumente auch sehen kann, um diesen Klang besser zu begreifen.
Dr. Ulfert, ist das was für Ihr Haus? Ja?
Das ist wunderbar. Also das ist etwas, was die Besucher des Hauses natürlich gerne mitnehmen. Nicht? Wenn sie diese Erfahrung gemacht haben, die Instrumente gesehen, es gibt immer wieder diese Konzerte, es gibt aber auch, wir machen so etwas wie Klangführung, wo man also speziell die Instrumente dann nochmal im Vergleich auch klanglich erfahren kann. Und es ist eben letztendlich die DVD, führt einen durch das Schloss. Nicht? Also man lernt auch die Schlossräume kennen, man sieht die Orte, wo diese Instrumente aufgestellt sind und erfährt eigentlich im Allgemeinen noch etwas über die Kulturgeschichte in Weimar um 1800 im Hinblick auf die Musikkultur.
Und Frau Klahn, für Sie ist sicher Ansporn, immer weiterzumachen mit dem klingenden Schloss.
Ganz genau, es ist ein großer Ansporn, weil wir ganz neue Schichten in uns freilegen, indem wir uns mit den alten Instrumenten beschäftigen. Wir hören die Stücke neu. Jetzt beschäftige ich mich gerade sehr mit Beethoven, mit drei verschiedenen Flügeln, die wir hier zur Verfügung haben. Es sind für uns neue Stücke und an dieser wirklichen Freude möchten wir gern unser Publikum teilnehmen lassen.
Da danke ich Ihnen dreien allen sehr herzlich, Ihnen auch fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Messebesuch und einen schönen Aufenthalt in Leipzig.
Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen bei der Buchmesse. Mein Name ist Marc Daniel. Ich arbeite bei der Leipziger Volkszeitung, bin hauptsächlich für Kultur zuständig und habe ein Buch geschrieben, das Rock'n'Roll Forevermore heißt. Als Redakteur kommt man sehr oft zu Konzerten, zumal wenn man Rockmusik so liebt wie ich. Und ich bin mit einem Kumpel, der Hümi heißt, in Kurzform, im vorvergangenen Sommer auf die Lorelei gefahren, habe mir Ritchie Blackmore angesehen und da haben wir so lustige Sachen dabei erlebt, dass wir dachten, ich dachte, ich schreibe das jetzt mal auf, mehr so aus Spaß. Dann häuften sich aber unsere außerdienstlichen Konzerte so weit, und auch die lustigen Erlebnisse, dass ich dann weiter aufgeschrieben habe und glücklicherweise hat der Eulenspiegel Verlag gesagt, ja, das nehmen wir. Die zwei Typen, Hümi und mich, lernen Sie kennen, wenn ich das erste Kapitel vorlese. Es handelt sich um Rainbow an der Lorelei und das Kapitel heißt Grand Slam oder Der Fotograf tanzt. Um sich den Sensationsgrad dieser Nachricht für Rockfans vor Augen zu führen, nehme man als Vergleich die Abschaffung der Mehrwertsteuer, Markus Söders Parteiwechsel zur Linken und das Austrocknen sämtlicher Steueroasen. Und zwar alles zusammen. Das läge dann etwa auf einer Stufe mit der Neuigkeit, dass sich Gitarrenlegende Ritchie Blackmore nach 20 Jahren stinklangweiliger Folklampferei endlich wieder die elektrisch Verstärkte umschnallt und die Kracher seiner Bands Deep Purple und Rainbow.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.